In den ersten Versen der Bergpredigt spricht Jesus sehr eindeutig und sehr klar über die Charakterzüge der Erlösten des Herrn. Neunmal hören wir in diesen Worten, in diesen Versen das Wort glücklich oder selig, heißt es in anderen Übersetzungen oder vielleicht in der heutigen Sprache. Zu beglückwünschen sind Menschen, die Gott in ihren Charakterzügen verändert hat. Gläubige Menschen haben einen Auftrag hier in dieser Welt, den Charakter Gottes hier wieder zu spiegeln. Und damit beginnt Jesus und er justiert das Bibelverständnis. Die Verse, die wir weiter hier lesen werden, die Verse 17 bis 20, gehören wahrscheinlich zu den schwierigsten Versen der Bergpredigt, vielleicht auch des Neuen Testaments, ich weiß es nicht, schien mir so. Aber wir versuchen uns diese Verse auch vorzulesen und einige Gedanken darüber auszutauschen. Wer die Bibel hat, kann sie gerne mit mir zusammen aufschlagen. Wir lesen Matthäus Kapitel 5 ab Vers 17. Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wie gesagt, schwierige Verse, aber gleichzeitig sind sie ein Schlüssel zum Verständnis der Bergpredigt oder zu dem, was Jesus auch in den weiteren Versen sagen will. Den ersten Gedanken, den ich hier mit euch zusammen betonen möchte, wer Jesus bestätigt das Gesetz. Jesus bestätigt das Gesetz. Das lasen wir in Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Der kleinste Buchstabe, ich denke mal, des hebräischen Alphabets ist der Buchstabe, der hier gemeint wird. Jetzt wahrscheinlich vergleichbar mit unserem I. Und das Strichlein, das hier gemeint ist, ist ein kleines Häkchen, was zwei sehr ähnliche Buchstaben unterscheidet. Ich würde das die deutschen Buchstaben B und R hiermit vergleichen wollen. Ein kleines Häkchen macht aus dem P ein R. Und das sagt Jesus, das betont Jesus hier. Es wird alles geschehen. Auch kein kleines Jota, der kleinste Buchstabe des Alphabets, wird vergehen. Auch nicht ein kleines Jota, ob das jetzt U oder Ü heißt, spielt doch keine große Rolle. Man versteht doch den Sinn. Nein, sagt Jesus, bis ins kleinste Detail ist alles wichtig, was im Wort Gottes geschrieben steht. Es kommt auf die Einzelheiten drauf an. Jesus sagt nicht zu uns, also Leute, da geht's lang, da ist die Richtung und da müsst ihr einfach entlang gehen. Nein, nein, er meint es viel genauer. Es kommt auf die Einzelheiten drauf an und das betont er hier durch diese Beispiele, die aus dem wahrscheinlich hebräischen Alphabet nennt. Jesus kommt das auf Einzelheiten drauf an. Er bestätigt das Gesetz. In verschiedenen Berufen werden Messwerkzeuge gebraucht. Und spätestens morgen werden die Handwerker ihren Zollstock aus der Werkzeugkiste holen oder Gliedermaßstab, wie es noch anders heißt. Die Krankenschwester wird das Thermometerglas holen oder die anderen Werkzeuge, Messwerkzeuge, die zum Messen von Temperatur oder Blutdruck gebraucht werden. Oder der Werkzeugmacher holt seine Werkzeuge raus, die noch genauer bis ins Hundertstel oder Tausendstel messen können. Verschiedene Werkzeuge zum Messen, die braucht man, die sind wichtig. Und stellen wir uns das mal vor, ab morgen früh würden diese Werkzeuge nicht mehr gelten. Der Millimeter ist kein Millimeter mehr. Und ein Grad für das Thermometerglas ist kein Grad mehr, es wird in anderen Einheiten gemessen und so weiter. Plötzlich gilt der Maßstab nicht. Aber ist das nicht das oft so, dass wir in dem christlichen Glauben heutzutage beobachten? Wenn man jemandem Zeugnis gibt vom Glauben, dann ist meistens die Reaktion sehr gut. Gut für dich, dass du so fest glaubst, dass du so überzeugt bist. Aber wehe uns, wenn wir biblische Wahrheiten als endgültig darstellen und Jesus Christus als intolerant, so wie er ist, den Menschen vorstellen, dann wird es brenzlig. Weil es muss alles stehen bleiben, es muss alles gelten. Aber kommen wir zurück zu den Messwerkzeugen, die müssen doch geeicht werden. Und am Thermometerglas ist ja nicht egal, ob da jetzt Grad als Einheit gilt oder eine andere Messeinheit, genauso Millimeter oder Zoll. Es ist doch nicht egal, es ist doch wichtig, die Einheit zu haben, um richtig messen zu können. Was macht Jesus hier in diesen Versen und in den weiteren Ausführungen? Er eicht das Bibelverständnis der Menschen. In diesem Vers, Vers 18, lesen wir, es wird nichts vergehen. Auch der kleinste Buchstabe wird nicht vergehen. Das kleinste Häkchen ist wichtig. Und dann heißt es, bis alles geschehen ist. Alles ist viel. Alles ist alles. Glaubst du das? Jesus betont das sehr eindeutig. Er bestätigt das Gesetz und er betont sehr eindeutig, es wird alles geschehen. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich habe mal gelesen, dass jemand sich die Mühe gemacht hat und die Bibel untersucht hat in Bezug auf prophetische Aussagen. Und er ist auf über 4000 Verse gekommen, die prophetische Aussagen beinhalten, die etwas über die Zukunft vorhersagen. Viele dieser Verheißungen sind schon erfüllt worden. Und vieles, gerade auch in Bezug auf Jesus Christus, auf seine Geburt, sein Leben, aber ganz klar auf sein stellvertretender Tod für uns Menschen, vieles ist schon eingetreten. Was noch mehr die Wahrheit der Heiligen Schrift betont, vieles ist eingetreten. Jesus, die Bibel ist voller Verheißungen an uns Menschen, die gläubig sind. Aber die Bibel ist auch gleichzeitig voller Warnungen an Menschen, die Gottes Wort ablehnen, die nicht Einzelheiten dieses Buches ernst nehmen. Es heißt im Neuen Testament, dass es möglich ist, wenn wir in Jesus Christus bleiben, bei seiner Ankunft, wenn er wiederkommt, Freimut zu haben oder mit anderen Worten gesagt, offen ihm in die Augen schauen zu können. Ist dir das bewusst? Es ist möglich. Die Bibel lädt uns dazu ein. Gott lädt uns dazu ein, so ein Leben zu führen, damit wir, wenn Jesus Christus wiederkommt, damit wir uns mit Freuden begegnen können, damit wir frei ihm in die Augen schauen können und nicht den Blick zu Boden senken müssen. Dieses Wort wird eintreten. Jesus kommt wieder. Und auch das Wort, dass jedes Knie sich beugen wird vor Jesus Christus als dem einzigen Herrn dieser Welt, auch dieses Wort wird eintreten. Wenn du das heute noch nicht freiwillig machst, dann wird ein Augenblick kommen, wo du das machen musst. Du wirst vor Jesus Christus niederfallen. Du wirst ihn auf Knien vor ihm stehen müssen. Es wird alles geschehen. Jesus Christus bestätigt das in diesen Aussagen und sagt, kein kleines Jota, kein kleinster Buchstaben des Alphabets, kein kleinstes Strichlein, was nur so scheinbar so unbedeutend ist, wird vergehen, bevor nicht alles geschehen wird, was hier geschrieben steht. Glaubst du das? Herbert Janssen hat mal so einen Satz gesagt, den wiederhole ich oder werde ich mehrmals heute Morgen wiederholen. Glauben ist das, das uns zu Christen macht. Durch den Glauben werden wir Christen. Aber durch den Glauben bleiben wir Christen. Es ist sehr entscheidend. Und im Römerbrief Kapitel 1 lesen wir, dass unser Leben ist aus Glauben zum Glauben. Unser Alltag besteht darin, mit dem Glauben an das Versöhnungswerk Jesu Christi hat unser ewiges Leben begonnen. Sind wir neu geboren worden, wie die Bibel es lehrt. Aber dieses Leben mit Gott muss bedarf des Glaubens. Und der Glaube kommt von der Predigt, der Glaube kommt von dem Wort Gottes. Und es ist wichtig, diesen Glauben immer wieder neu einzujustieren, einzustellen, damit die Maßeinheit eingehalten wird. Damit die Millimeter immer noch Millimeter sind und bleiben oder Gradzahl immer noch Gradzahl ist und bleibt. Und das macht Jesus in diesen Versen und das war nötig. Wir werden das später sehen. Mindestens 6-mal wird Jesus in den weiteren Versen des 5. Kapitels sagen müssen, ich aber sage euch, es ist etwas eingeschlichen in die Mitte der gläubigen Menschen, was total im Widerspruch mit dem Wort Gottes stand. Und daher musste Jesus diese Missstände aufdecken und ganz klar und deutlich die eigentlichen Bereiche des Miteinanders unter den Menschen korrigieren, einjustieren, neujustieren und sagen, ich aber sage euch, glaubst du das? Möchtest du deinen Glauben justieren lassen, dein Bibelverständnis von Jesus Christus justieren lassen? Dann hast du dafür die Möglichkeit, er lädt dazu ein. Jesus bestätigt das Gesetz. Aber Jesus macht noch mehr. Jesus vollendet das Gesetz. Vers 17, Kapitel 5. Wir lesen diesen Vers. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Meint nicht, dass ich gekommen bin, aufzulösen. Wahrscheinlich herrschte diese Meinung im Volk, dass Jesus Christus dafür gekommen ist und wer er sei, die Meinung war ja auch sehr, sehr unterschiedlich und umstritten, ob er jetzt ein Prophet ist, ein besonderer Mensch oder ein Gesandter von Gott. Wir merken ja, wie die Menschen ringen danach, um diese Erkenntnis zu bekommen. Wer bist du eigentlich? Und es kam die Meinung hoch, dass er das Gesetz und die Propheten, sprich das alte, das komplette Alte Testament, auflösen wollte. Jesus sagt, nein, meint nicht, dass ich dazu gekommen bin, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wir werden heute Morgen nicht die Zeit haben, um uns genauer diese Missstände anzuschauen. die in der Zeit in dem Volk geherrscht haben. Aber in den weiteren Ausführungen der Bergpredigt geht Jesus sehr genau in manche Details hinein und deckt auf Dinge, die falsch geglaubt werden und die falsch gelebt werden. Er deckt sie auf. Er muss das Bibelverständnis neu justieren. Und ich wollte nur so viel dazu sagen, dass die gläubigen Menschen der Zeit, die hatten einen sehr, sehr großen Wunsch gehabt, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Das zu tun, einfach das zu tun, zu erfüllen, was hier drin steht. Und jemand hat sich auch die Mühe gemacht und die einzelnen Gebote des Alten Testamentes zusammengezählt und gesagt, es sind 613 einzelne Gebote von Gott den Menschen gegeben worden im Alten Testament. Und jetzt haben sich diese Menschen hingesetzt, diese Schriftgelehrten, denen die Einhaltung dieser Gebote sehr, sehr wichtig war. Und sie haben sich hingesetzt und haben überlegt, wie ist das möglich? Wie können wir das verhindern, das Übertreten dieser einzelnen Gebote? Wie ist das möglich? Und so entstanden Bibelauslegungen, Auslegungen der Gebote. Und sie bauten quasi einen Zaun um das Gesetz Gottes, um diese Gebote herum, dass doch derjenige, der sich an die Gebote Gottes ranwagt und bereit ist, sie zu halten, falls er den Zaun nicht einhalten wird, dann bricht halt der Zaun, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, aber Hauptsache er hält die Gebote Gottes, die Gott den Menschen gegeben hat, die heilig sind. Und so entstanden im Laufe der 400 Jahre vor Jesus Christus, entstanden mehrere dieser Zäune, die um das Gesetz Gottes herum gebaut wurden. Und der Oberbegriff dazu, ich nenne den einmal, hieß Mishnah. Es war die Sammlung dieser Vorschriften. Und bei jeder weiteren Vorschrift wurde die davor in ihrer Autorität hervorgehoben. Und die Menschen haben es nicht gemerkt. Tiefgläubige Menschen, die einen tiefen Wunsch des Herzens hatten, Gott zu gefallen, Gott zu folgen. Es kam zu dem Augenblick, wo die Vorschriften, die später entstanden sind, die Menschen geschrieben haben, einen höheren, gleichen Wert oder einen höheren Wert hatten als das Gesetz Gottes. Und da ist Jesus dabei und das merken wir in den ganzen Evangelien immer wieder. Jesus ist dabei, diese Zäune abzubrechen. Und das macht er regelrecht. Das macht er, auch wenn es den Menschen damals sehr, sehr schwer fiel, das zu beobachten. Aber er machte das. Weil diese Zäune, die verhinderten das eigentliche Verständnis des Gesetzes, die verhinderten den Geist des Gesetzes, die Menschen verstanden Gott nicht mehr. Und sie wussten nicht mehr, was Gott eigentlich von ihnen fordert. Sie versuchten durch gute Werke, durch Einhalten von Pflichten und Geboten, Gott zu gefallen. Und Jesus sagt, ich habe das Gesetz vollendet. Wir lasen hier, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nein, ich bin gekommen, nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Oder andere Übersetzung spricht zu vollenden. Dieses Wort vollenden hat zweifache Bedeutung. Einmal etwas füllen, etwas zur Vollkommenheit bringen und das zweite etwas zu Ende bringen. Und das hat Jesus Christus getan. Wir lesen in der Heiligen Schrift sehr eindeutig, im Neuen Testament lesen wir das immer wieder, dass Jesus Christus ist das Ende des Gesetzes. Jesus Christus hat das Gesetz vollendet. Er war der Einzige, der das Gesetz halten konnte. Das Gesetz sollte die Sünden der Menschheit widerspiegeln. Das Gesetz sollte die Sündhaftigkeit der Menschen aufdecken, ans Licht bringen. Und das Gesetz hatte ein Ziel, Menschen zum Glauben zu führen, zum Glauben an das eigentliche Opfer, was Jesus Christus bringen würde. Er hat das Gesetz vollkommen erfüllt, als Einziger, der das machen könnte. Und er ist auch das Ende des Gesetzes. Das lehrt uns die Bibel sehr deutlich. Und daher, wenn wir das Alte Testament heutzutage lesen, dann lesen wir das im Bilde oder im Lichte des Neuen Testamentes. Viele dieser 613 Gebote sind im Neuen Testament wiederholt worden. Und die sind sehr, sehr verbindlich für uns. Aber wir können heute und wir sollen heute nicht, ich sage bewusst dieses sollen heute nicht, die einzelnen Gebote des Alten Testamentes halten. Das können wir nicht. Davon sind wir befreit worden. Wir singen doch so schön dieses Lied, frei vom Gesetz. Vom Gesetz des Alten Testaments. Jesus Christus ist das Ende des Gesetzes. Er hat es erfüllt. Er als Einziger konnte das machen, um für uns die Strafe der Sünde, die Strafe des Gesetzes auf sich zu nehmen. Er hat es getan. Und heute sind wir aber nicht gesetzlos. Das möchte ich noch dazu sagen. Heute leben wir unter dem Gesetz Jesu Christi. Auch im Neuen Testament gibt es sehr viele Gebote. Gibt es, sagt Jesus sehr deutlich und oft, wie wir uns zu verhalten haben. Zueinander, zu anderen Menschen, in der Welt, in der Familie, Gott gegenüber. Wir sind nicht gesetzlos, aber wir leben heute nicht unter dem mosaischen Gesetz, was Jesus Christus erfüllt hat und zu Ende gebracht hat. Heute leben wir unter dem Gesetz Jesu Christi. Jesus betont, dass er das Gesetz vollendet hat. Wenn wir aber in unser Leben hineinschauen und das so uns fragen, was hat das Ganze mit uns zu tun? Die Pharisäen und Schriftgelehrten, die kennt man ja, dass sie in viele Verirrungen gegangen sind. Die haben es gut gemeint, sind wir mit einverstanden, aber die sind von Gott abgekommen. Die haben sich in Werkgerechtigkeit verstrickt. Aber was hat das heute mit uns zu tun? Wenn wir uns die Sündenkataloge, ich nenne die mal so, aus Galater 5 oder 2. Timotheus 2 vorlesen, dann werden wir sehr schnell merken, wie schnell einzelne Missstände auch in unser Leben kommen können. Auch wenn ich an Jesus Christus gläubig bin, wie schnell kann ich mich von Sünde erwischt oder ertappt werden. Wie schnell kann ich hingerissen werden und ich fange an, andere Menschen zu richten? Wo doch die Bibel so deutlich von der Würde des Menschen spricht und sie schützt. Aber wie schnell bin ich bereit zu richten? Auch wenn die Bibel sagt, dass wenn jemand nicht über seine Zunge herrscht, dessen Frömmigkeit hat keinen Sinn. Ich übersetze es mal sehr frei. Dessen Frömmigkeit ist vergeblich und trotzdem richten wir. Wie schnell können Missstände in unseren Alltag hineinkommen? Oder die Frage des Betens. Betest du immer ganz bewusst im Bewusstsein der Gegenwart Gottes? Oder ist oft doch das Gebet vor dem Essen etwas Traditionelles, was so gemacht werden soll. Und du sprichst das auswendig gelernte Gebet, ohne drüber nachzudenken. Wie schnell können Missstände in unser Leben hineinkommen? Oder vielleicht bin ich träge und liebe den Schlaf. Und das erwischt mich immer wieder, wo doch die Bibel so deutlich zu mir sagt, es ist wichtig, dass wir allen Fleiß dran legen und in unserer Frömmigkeit Tugende vorleben. Oder ich sorge bis zum Umfallen, von morgens früh bis abends spät. Ich falle ins Bett und gehe aber nicht zu Jesus mit meinen Sorgen, die mich so beschäftigen, die mich so gefangen haben. Ich will alles auf Vordermann bringen, aber ich schaffe es nicht. Ich merke, wie mir die Zeit zerrinnt. Jesus lädt uns heute Morgen ein und sagt, ich möchte deine Frömmigkeit einjustieren. Deine Frömmigkeit hat mit dem Glauben begonnen. Durch den Glauben werden wir Christen. Aber durch den Glauben. bleiben wir Christen. Es ist sehr entscheidend, dass unser Glaube gepflegt wird, dass unser Glaube einjustiert wird und eingestimmt wird auf die Botschaft der Bibel, darauf, was Gott wirklich gemeint hat. Den dritten Gedanken, den wir uns heute Morgen noch kurz anschauen wollen, ist unsere Verpflichtung dem Wort Gottes gegenüber. Da lesen wir Verse 19 bis 20. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ich muss zugeben, und ich werde das auch gar nicht versuchen, den Vers 19 zu erklären, weil ich den selber nicht verstehe. Und den möchte ich uns einfach mitnehmen. Das ist ein Knochen in diesem Text. Vielleicht wird er irgendwann mal zu Fleisch, was wir auch genießen können. Aber eins ist mir deutlich geworden aus dem Vers, auch aus dem Vers 19. Es ist nicht egal, wie ich mit dem Wort Gottes umgehe. Es ist nicht egal, was ich glaube, aber auch was ich lehre. Und mein Lehren beginnt mit meinem Leben. Ich kann den Kindern alles Mögliche erzählen. Aber wenn ich am Tisch immer so sitze, beim Essen, dann werden die auch so sitzen. Da brauche ich mich nicht wundern. Das ist nur ein kleines Beispiel. Es ist entscheidend, was ich glaube und was ich lehre. Mit meinem Leben, aber auch mit meiner Zunge. Und Jesus sagt, es macht einen Unterschied aus. Und er warnt und sagt, Leute, tut das nicht. Seht zu, dass ihr die Gebote, wie sie hier stehen, so sie auch ernst nimmt und sie auch weiter lehrt. Ihr seid dem Wort Gottes verpflichtet. Eine Bibelstelle wollte ich doch noch lesen, die diesen Gedanken nochmal unterstreicht. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Hier heißt es, Paulus sprach damals in Ephesus zu den Ältesten verschiedener Gemeinden, und zum Schluss sagt er dann diese Worte, und nun befehle ich euch Gott an und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch ein Erbe mit allen Geheiligten zu geben und euch aufzuerbauen. Wir werden zu diesem Vers noch zurückkommen. Ich habe vorhin gesagt, es ist sehr entscheidend, wie und was ich glaube. Mein Glaube muss eingestellt werden, justiert werden. Und das macht Jesus Christus, weil ich stehe genauso in der Gefahr, in Missstände hineinzukommen und einzelne Gebote der Bibel nicht mehr ernst zu nehmen und sie nicht mehr im Alltag zu leben. Aber dann sagte Jesus diese Worte, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dann werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ich wollte erstmal auf diesen Vers stehen bleiben. Diese Worte, die wahrscheinlich auch der Schlüsselvers für die Bergpredigt sind, die haben wahrscheinlich eingeschlagen wie eine Bombe. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das war doch die geistliche Elite des Volkes. Die hatten doch die Wahrheit Gottes gepachtet. Die wussten doch Bescheid, wie man in das Himmelreich hineinkommt. Die sollten es doch wissen. Und was sagt Jesus? Wenn eure Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit von diesen Menschen, nicht weit übertrifft oder viel, viel reicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und dann kommt hier eine dreifache Verneinung. Im Plattdeutschen haben wir diese zweifache. Keiner nicht, sagen wir im Plattdeutschen. Aber hier im Urtext steht eine dreifache Verneinung. Diese Menschen werden auf keinen Fall, werden die in das Reich der Himmel hineinkommen, wenn ihre Gerechtigkeit nicht höher ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Vielleicht noch ein kleines Exkurs zu der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist an sich ein Verhaltensbegriff, beschreibt das Verhalten zweier verschiedener Parteien. Es gibt bestimmte Vereinbarungen, Abmachungen und gerecht ist es dann, wenn eine Partei sich jeweils an die einzelnen Vereinbarungen hält. Es haben zwei Gruppen etwas vereinbart und jeder hält sich dran. Im biblischen Sinne ist das das Verhältnis zwischen Gott und dem Volk Israel in erster Linie gemeint. Gott gibt dem Volk Gebote und Satzungen und erwartet vom Volk, dass sie sie erfüllen sollen. Aber im Lichte des Neuen Testamentes sehen wir sehr deutlich, dass die Gerechtigkeit Gottes mehrere Dinge ans Licht bringt. Als erstes, dass der Mensch Sünder ist und vor Gott nicht gerecht werden kann. Und das Zweite, Gott allein ist gerecht. Und das Dritte, Gott rechtfertigt durch den Glauben, der an den Sühnetod Jesu Christi glaubt. Dieses Rechtfertigen heißt, kommt aus dem Finanzwesen. Wir kennen das genauso, ein Konto hat ein Guthaben, ein Haben und ein Soll. Da gucken wir immer drauf, ob da ein S oder ein H davor steht, vor der Summe. Ob es rot oder schwarz ist. Und so überweist Gott Menschen, die gläubig werden, die an den Tod Jesu Christi an meiner Stelle glauben, an der Stelle des Sünders glauben, denen überweist Gott dieses Guthaben auf ihr Konto. Er spricht sie gerecht. Es ist ein Geschenk. Das kann man sich nicht nehmen. Und er stellt Menschen, die an Jesus Christus glauben, er stellt sie her. Er stellt sie gerecht vor Gott, als wenn sie die Vereinbarungen, die sie erfüllen sollten, als wenn sie die erfüllt haben. Und das ist der einzige Weg zur Errettung. Glauben an das Opfer Jesu Christi. Aber durch den Glauben beginnt mein Weg. Und zur Errettung kann ich überhaupt nichts beitragen. Nur, die Bibel lehrt mich sehr eindeutig, wenn du gerettet bist, dann tu das, was Gott dir sagt. Lebe so, wie er das in seinem Wort dir gesagt hat. Unsere Verpflichtung dem Wort Gottes gegenüber. Paulus verpflichtet die Menschen und er übergibt sie Gott, ja, aber auch dem Wort seiner Gnade. Und dann sagt er sehr deutlich, dieses Wort hat die Kraft, euch aufzuerbauen. Dieses Wort hat die Kraft, euch ein Erbe zu geben mit allen Geheiligten zusammen. Merken wir, es geht um das Wort. Um das Wort der Gnade. Wir geben den jungen Christen die Bibel, damit sie in der Bibel lesen. Aber ich möchte heute Morgen noch den Gedanken betonen, auch die jungen Christen sind dem Wort Gottes verpflichtet, wenn sie gläubig geworden sind, das Wort Gottes zu leben, das zu halten. Ob ich lange im Glauben bin oder noch ganz jung, vor kurzem zum Glauben gekommen bin, ich bin dem Wort Gottes verpflichtet. Jesus sprach am Anfang der Bergpredigt die Charakterzüge der Erlösten des Herrn an. Und dann diese zweifache Aufforderung, sich zu freuen in Zeiten, die eigentlich unmöglich sind, in Zeiten der Verfolgung, in Zeiten der Leid. Freut euch, ruft er sie auf. Und ganz starke Aufforderung. Oder durch eure guten Werke sollen Menschen in dieser Welt so leuchten, damit andere Menschen zum Glauben kommen. Wir sind in dieser Welt, um die Charakterzüge Gottes in dieser Welt vorzuleben, durch unser Leben. Ich weiß es sehr wohl, dass unsere Gefühle oft eine Achterbahn spielen und die Erlebnisse des Alltags uns so mitnehmen, dass überhaupt keine Rede ist von Freude oder Glück oder Geborgenheit. Aber es steht die Einladung Gottes da. Und sie lädt dich heute Morgen ein. So wie wir auch im Lied gehört haben. Gott ist treu. Sein Angebot steht und es wird nichts vergehen von dem, was hier geschrieben steht. Bis zum kleinsten Jota, bis zum kleinsten Strichlein. Es wird alles geschehen, was hier steht, das wird geschehen. Aber auch in deinem Leben, glaubst du daran? Fließt diese Kraft des Wortes Gottes in dein Leben, diese Kraft der Gnade? Denn Jesus möchte dich frei machen. Er möchte dein Leben vollkommen machen. Aber dann musst du ihm glauben. Dann musst du ihm beim Wort nehmen, das, was er hier gesagt hat, ernst nehmen. Oder gibt es jemanden vielleicht in deinem Umfeld, den du nicht sympathisch findest? Oder noch mehr, den du eigentlich aus dem Weg gehen möchtest? Vielleicht ist es sogar in diesem Gottesdienst, dass es Menschen hier gibt, die du am besten nicht treffen würdest. Vielleicht. Jesus justiert heute unser Bibelverständnis. Es ist sehr gut möglich, dass wir als gläubige Menschen Missständen widmen können, dass wir auch als gläubige Menschen in Sünde fallen können. Und da steht die Einladung Gottes fest, dass wir diesem Wort glauben. Dass wir dem Wort glauben, was von der Versöhnung spricht, was von der Wiederherstellung spricht, was vom Frieden spricht. Jesus lädt uns ein, um Sorgen bei ihm abzulegen und nicht so mühevoll von morgens bis abends sich zu sorgen für das tägliche Brot. Jesus lädt uns aber ein, auch fleißig alle unsere Gaben in Anspruch zu nehmen und sie einzusetzen in seinem Reich, damit sein Reich gebaut wird. Willst du dieses Wort ernst nehmen? Glaubst du diesem Wort? Ich komme zum Schluss. Jesus ist dabei, das Verständnis der gläubigen Menschen neu einzujustieren. Jesus ist dabei, das Bibelverständnis im Gottes Sinne zu beleuchten und er muss sagen, ich aber sage euch, er muss ganz streng eingreifen. Es ist möglich, den Charakter Gottes zu bekommen. Es ist möglich, in den Charakter Gottes verändert zu werden, dass die Welt, wenn sie uns sieht, Gott in uns erkennen kann. Es ist möglich. Das ist auch der Auftrag Gottes an uns. Die Gerechtigkeit vor Gott haben wir nicht bekommen. Wir können sie nicht verdienen durch gute Werke. Und das unterscheidet uns von den Pharisäern und Schriftgelehrten zu der Zeit. Die Gerechtigkeit kann nur geschenkt werden. Und das ist der einzige Weg, vor Gott gerecht zu werden. Durch den Glauben. Nimm dieses Wort ernst. Lass dich zum Glauben rufen. Ob du jetzt gläubig bist, schon lange gläubig bist. Lass dich zum Glauben rufen. Glauben an die Verse, die dich ansprechen. An die Gebote und Worte, die dich ganz besonders angesprochen haben. Oder ansprechen. Wo du ganz genau weißt, hier sollte ich so und so handeln. Meistens brauche ich nicht lange nachdenken, wenn es darum geht, Gottes Willen in meinem Alltag umzusetzen. Ganz praktisch. Ich weiß es. Lass dich einladen, diesen Worten Glauben zu schenken. Und Glauben heißt tun. Glauben heißt Vertrauen. Wenn ich glaube, dass der Stuhl mich hält, dann setze ich mich drauf. Aber wenn du noch nicht gläubig bist und wenn du ganz genau heute Morgen das verstanden hast und vor diesem Augenblick eigentlich fürchtest, vor Jesus Christus knien zu müssen, die Einladung steht heute Morgen da. Wendet euch zu mir. So werdet ihr gerettet aller Welt enden. Das sagt Gott, das spricht Gott. Ihr ladet Menschen ein, dass wir uns zu Gott wenden. Dass wir die Gerechtigkeit, durch den Glauben kommt, dass er uns sie schenkt. Und er uns rettet und ewiges Leben schenkt. Gott möge uns dabei segnen. Amen.